Ich bin ja begeistert, dass hier mehr Stimmung war wie gestern am Brandenburger Tor. Ich habe das im Fernsehen gesehen und immer nur, wenn die Kamera auf die Leute ging, dann schienen die fröhlich zu sein, aber ansonsten scheint das eine stinklangweilige Veranstaltung gewesen zu sein. Dann lobe ich mir doch lieber, den Herrn zu loben, direkt am Anfang des Jahres, oder? Aber vielleicht seid ihr so wie ich. Ich habe immer wieder Jahre erlebt, wo ich mir was Feste vorgenommen habe, was ich ab 1. Januar ändern sollte. Wer hat schon mal einen Vorschlag gemacht für sich selbst persönlich? Müsst ihr jetzt nicht laut sagen, dass in diesem Jahr was in bestimmter Richtung kommen soll? Ja, 1, 2, 3 zumindest. Ich habe es mit meinen über 60 Jahren aufgegeben, weil ich versage immer. Die einigen wollen weniger essen, abspecken, mehr Sport, die Frommen mehr stille Zeit. Manche wollen die Jahresbibel lesen, das habe ich dann manchmal bis Mitte Januar geschafft. Dann hatte ich so viel nachzulesen. Weniger Stress, der eine oder andere möchte nicht mehr rauchen. Weniger Tabletten, weniger Sorgen. Wir haben so unsere Vorstellung. Viele gute Vorsätze, aber ich bin da eher wie Paulus, das Gute habe ich gewollt, aber ich habe es nicht geschafft. Und ich habe gedacht, wie schaffe ich das, dass mein Leben in diesem Jahr anders wird wie die Jahre zuvor? Besser wird, nicht schlechter, sondern besser wird. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht muss ich den Blickwinkel mal verändern. Ist ja manchmal gut, wenn meine Frau oder Freunde irgendwie zu einem was sagen und sagen, Paul, ich ermutige dich. Aber ich habe dann immer wieder festgestellt, da gibt es ganz viele Entmutiger, die mir sagen, ach, ich habe das auch schon so oft probiert, passiert sowieso nichts. Paul, lass das lieber mit den Vorsätzen, leb wenigstens anständig. Aber dachte ich, nee, ich brauche den richtigen Blick von außen. Ich brauche das, dass mich der große Gott ermutigt. Und ich will uns ganz kurz auf eine Reise nehmen, wie groß unser Gott ist. Ich will mit euch ganz weit zurückgehen, den Blick von außen. Dieses Bild kam mir diese Woche unter. Das ist vom äußersten Rand unseres Planetensystems aufgenommen. Voyager 1, kurz bevor sie unser Planetensystem verändert hat. Und der kleine Punkt da, das ist die Erde. Ganz nah noch dabei. Dann Cassini 2 hat die Erde aufgenommen vom Saturn aus. Das sehen wir auch wieder, so einen kleinen Punkt. Wie gesagt, das ist ja nur das Ganze. Wir sind ein Tropfen im ganzen Universum. Quasi nichts. Und wenn man dann näher rankommt, dann sieht man die Erde, dann sieht man vielleicht Europa, dann sieht man vielleicht Berlin, das kann man schon ungefähr erkennen. Und dann sollte jetzt hier die Begegnungskirche kommen. Und das noch Wichtigere ist, zwischen all dem, so groß ist unser Gott, sieht er dich. Und deswegen ist es so wichtig, wenn dieser große Gott, der das Universum, der alles gemacht hat, dich für so wichtig hält, dass er dir Dinge zum neuen Jahr sagt. Und diesen Blick möchte ich mit euch lesen. Und ich nehme diesen Teil aus dem Hesekiel-Text, wo auch unsere Jahreslosung raus entnommen worden ist. Aber wie immer ist es manchmal viel wichtiger, dass man den Text der Bibel ernst nimmt, als vielleicht die ganze Auslegung, die dahinter herkommt. Demütigt mich aber, der Herr hat recht. Und das Herrn Wort, der alles geschaffen hat, der dich sieht, im ganzen Universum, neben den Milliarden von Sternen, sieht er dich ganz persönlich. So groß ist dieser Gott. So groß ist er, das musst du dir wirklich jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, sonst verpeilst du alles, was Gott jetzt sagen will. Und das Herrnwort geschah zu mir, du Menschenkind, als das Haus Israel in seinem Land wohnte und es unrein machte mit seinem Wandeln und Tun, dass ihr Wandel vor mir war, wie die Unreinheit einer Frau, wenn sie ihre Tage hat. Da schüttete ich meinen Grimm über sie aus, um des Blutes willen, das sie im Lande vergossen und weil sie es unrein gemacht hatten durch ihre Götzen. Und ich zerstreute sie unter die Völker und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandeln und Tun.
So kamen sie zu den Völkern, aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und mussten doch aus ihrem Land vorziehen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, denn das Haus Israel entheiligte unter den Völkern, wohin sie auch kamen. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Denn die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin. So spricht Gott, der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit. Und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Land, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Ist das ein starker Text? Das ist der Gott, der uns aus dem Universum sieht. Er sieht dich und er meint es ganz persönlich einmal zum Volk Israel und dann für uns, die wir gläubig geworden sind, aufgepfropft sind, gilt diese Verheißung. Und ich will das mit wenigen Worten für uns buchstabieren, damit wir das verstehen. Ich versuche immer im neuen Jahr aus meiner eigenen Kraft mein Leben zu verändern. Ich versuche mich an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Ich nehme mir vor, ein besserer Mensch zu werden. Und ich sage es nach über 60 Lebensjahren, ich scheitere immer noch kläglich. Und manchmal ärgere ich mich, dass ich mich geärgert habe. Und ich habe gedacht, ich muss eine kleine Analyse machen, wie Gott das sieht, von außen hineingucken. Und die erste Analyse, die Gott so weitergibt aus seiner Sicht, weil ohne Ursachenbeschreibung ja keine Lösung da ist, sagt er, es gibt zwei große Gründe, weswegen er sich zurückgezogen hat. Der erste Grund ist das Blutvergießen und das zweite der Götzendienst. Und dann schaue ich in das letzte Jahr zurück und sage, na, ich habe doch niemanden umgebracht, ich bin kein Terrorist geworden, wo habe ich denn Blut vergossen? Aber die Bibel ist an manchen Punkten sehr pingelig. Ich denke, alles, was aus Hass geboren ist oder aus Bitterkeit oder aus Unvergebenheit, folgt automatisch das Blutvergießen danach. Wenn mich jemand richtig ärgert und ich richtig koche, in meinen Gedanken möchte ich ihn würgen, ich möchte ihn schlagen, ich möchte sagen, biblisch so Rotte Cora-mäßig, Herr, heb eine Spalte auf und lass die Leute verschwinden, die mir komisch kommen. Wenn eine bittere Wurzel in mir aufgewachsen ist, weil ich sage, ich habe das und das und das alles verpeilt, ich ermorde mich innerlich, ich habe keine Freude mehr am Leben, ich kann mich über nichts mehr freuen, ich vergieße mein eigenes Blut. Und manche gehen sogar so weit, dass sie in der Bitterkeit und ihrer Verletztheit irgendwo von der Brücke springen. Wie viele Leute sich über die Weihnachtstage in Deutschland umgebracht haben, weil sie eben in der eigenen Bitterkeit, im eigenen Selbstanschauen, wen Blut vergießen, zieht sich Gott zurück. Und dann der Götzendienst, das ist viel einfacher, die Gier, Deutschland geht kaputt am Kapitalismus, nicht an der Fremdbesatzung, an den Egoismen, an den Machtgelüsten. Wer ist mächtiger? Und hier kehre ich auch mal wieder vor meiner eigenen Tür. Wenn ich mich streiten will und ich will Recht behalten, dann gehe ich mit dem Götzen der Macht um. Ich achte den anderen nicht mehr höher wie mich selbst. Eigentlich ganz einfach. Aber die Folge war, dass man dann zerstreut ist in Gedanken oder das Volk, dass es zerstreut wird. Oder ich gucke die Kraft unserer Gemeinden in Deutschland an. Da ist nicht mehr viel, was Gott wirklich ehrt. Wir sind zerstreut in unserem eigenen Tun. Die Frage natürlich, wie kann ich das verändern? Und hier gibt Gott uns in diesem Text einen super Lösungsansatz. Es ist eine Frage der Ehre. Er hat sagen lassen, denn ich will meinen Namen vor den Völkern groß machen, der entheiligt worden ist. Den ihr entheiligt habt, will er wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, wenn ich vor ihnen Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Der Apostel Paulus schreibt es ja, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Das ganze frustige Ende vom Römer 7. Ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir sagen, wir wollen uns besser machen, damit wir besser dastehen. Ich will mir Mühe geben, dass ich ein besserer Ehemann bin und schaffe es nicht. Und hier gibt uns Gott eine ganz einfache Regel. Er sagt, versuch nicht dich zu bessern, sondern versuch mehr Gott die Ehre zu geben. Versuch dich zu ändern, damit Gott mehr Ehre bekommt, weil dann bist du in seinem Fahrwasser drin. Versteht ihr diesen Unterschied? Ist der nachvollziehbar? Nicht mehr ich will besser sein, damit ich besser dastehe, sondern damit Gott besser dasteht. Ich möchte das verändern. Ich habe mal gesagt, wie mache ich das klar? Die Frauen unter uns, die werden sagen, ich möchte schlanker werden. Bin ich mit euch unterwegs, ihr Frauen? Wir Männer freuen uns, wenn der Bauch dick wird, weil wir sagen, ein Mann ohne Bauch ist, na, will ich jetzt nicht sagen, ja, versteht ihr? Wir Männer nähern uns der aerodynamischen günstigen Tropfenform. Das ist energetisch am günstigsten. Also von daher sagen wir, ein guter Bauch, die Kugelform ist immer wichtig. Aber jede Frau will entsprechend abnehmen und will einen bestimmten Standard entsprechen, den unsere Mode vorgibt. Gehst du nach Afrika und kommst da als Hungerhake an, du bist ganz stolz, dass du alles geschafft hast, dann sagen sie, bist du eine ganz arme Frau, du bist ja so hager. Nur reiche und gute Frauen, die sind dick. Also ich grüße alle Reichen hier in dieser Mitte. Ja, versteht ihr? Aber wir nehmen doch ab, um besser dazustehen. Um anderen zu gefallen. Wie wäre das, wenn du abnehmen würdest, um Gottes Ebenbild wieder besser darzustellen? Wäre doch eine ganz andere Motivation. Du bräuchtest dich nicht mehr so zu vergleichen. Oder ich will noch eins sagen, als wir vor vielen Jahren geheiratet haben, meine Frau und ich, wenn du am Land heiratest, dann musst du einen bestimmten Standard erfüllen. Und ich weiß noch, was das war mit dem Brautkleid. Kannst du dich noch daran erinnern, Marianne? Ich gehe nicht ins Detail rein, ja. Aber das musste einer gewissen verwandtschaftlichen Ordnung genügen. Da war es nicht so sehr mit dem freien Willen, was kann ich mir aussuchen? Und ich musste damit leben. Aber was wäre das gewesen, wenn meine Frau gesagt hat, ich will nicht als Braut schön aussehen, ich will nicht vor den Eltern oder der Verwandtschaft schön aussehen, ich will für meinen Mann schön aussehen. Vielleicht wäre sie dann im Minikleid gekommen. Ich weiß es ja nicht, ja? Versteht ihr? Das ist der Fokus verschoben. Aber wenn wir als Gemeinde nicht sagen, wir wollen eine gute Gemeinde sein, das soll alles in Ordnung sein, soll alles gut funktionieren. Nein, hören wir damit auf im neuen Jahr. Wir sollten so leben, dass wir das Brautkleid ihm zur Ehre angezogen haben. Das ist Motivation, sich so zu verändern, dass er Ehre bekommt. Versteht ihr?
Das wird hier ausgedrückt. Gott ist dann mit im Boot, weil er sagt, er will sich selbst Ehre schaffen, dann hilft er. Das andere ist Egoismus. Und dann geht es weiter. Wie schafft er sich denn Ehre? Als erstes steht geschrieben, er ruft zusammen, denn ich will sie aus anderen Ländern zusammenrufen. Deswegen ist Gemeinde so wichtig. Deswegen ist Gemeinde so wichtig. Er will zusammenrufen. Das Zweite, wie schafft sich Gott Ehre? Da steht auch geschrieben, und ich will reines Wasser über euch springen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Ich habe so drei Schmuddelkinder hier hingewahren. Ja. Aber heute werden wir ja taufen. Heute wird Peschman getauft. Ja. Und das heißt, letzten Endes, das Wasser wird gekommen und wird ihn am inneren Menschen reinmachen. Das ist Gott, wie er sich Ehre schafft. Er will Peschmann heute haben und will sagen, ich will ihn rein haben. Er soll für mir reinstehen. Und ich dachte, was ist das für ein Neujahrsgottesdienst? Deswegen war ich so froh, dass wir mit Taufe beginnen können. Was wäre das, wenn wir Taufbunderneuerung heute machen würden? Im Erzgebirge ist es ja so üblich, dann gibt es einmal im Jahr gibt's einen Taufbund-Erneuerungsgottesdienst. Dann kommen die alle mit ihrer Taufkerze, wir haben das ja nicht mit der Tradition, mit der Taufkerze. Dann ist auf einmal Lichter mehr in der Kirche, dann hast du die schönen dreistöckigen, vierstöckigen alten Kirchen und dann stehen die da mit so einer Fackel in der Hand und dann erneuern die einmal im Jahr ihren Taufbund mit dem Herrn Jesus. Ich habe gedacht, was wäre das? Und eigentlich müsste ich euch alle nacheinander jetzt da durchziehen, dass wir sagen, okay, wir wollen uns nochmal neu reinwaschen lassen, dass wir rein ins neue Jahr gehen. Was wäre das, wenn das wirklich passieren würde, dass nicht nur Peschmann nachher im Taufbecken ist, sondern wenn wir in Gedanken mit reingehen würden und sagen, damit schaffen wir Gott Ehre. Er ist gekommen, dass unsere Sünde weggenommen wird. Nicht durch unsere eigene Kraft oder durch eine Spende ans Rote Kreuz, sondern weil er gekommen ist. Ist es stark? Hör ich ein bescheidenes Amen. Okay, ich ereifere mich euch um. Aber ihr versteht das. Es gab mal so ein Lied, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Ja, Degenhardt, glaube ich. Revolutionäre Zeit, 68er war das. Ja, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Ja, versteht ihr? Aber wir dürfen gewaschen werden am inwendigen Menschen. Damit schafft sich Gott Ehre. Und ich glaube, er freut sich heute nicht nur über Peschman, wenn er ins Taufbecken geht, sondern er freut sich über uns, wenn wir sagen, ja, ich will. Und wir werden nachher noch miteinander beten. Wie schafft sich Gott Ehre? Er schenkt ein neues Herz. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist auf euch. Peschmann, ich weiß nicht, ob du die Bedeutung von deinem Namen kennst im Deutschen. Kennst du die Bedeutung von deinem Namen? Was das heißt? Nicht nur Peschmann, das heißt was. Das heißt nämlich übersetzt traurig oder gebrochenes Herz. Na gut, meine Frau hat mir auch mein Herz gebrochen, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das gebrochene Herz, wenn Peschmann heute hier reingeht, der bekommt ein neues Herz von Gott geschenkt. Du bekommst ein neues Herz von Gott geschenkt. Dein Name heißt nicht nur traurig, sondern dein Name Traurigkeit schenkt der Traurigkeit Freudenöl. Gott verändert die Situation, wenn wir zu ihm kommen. Das ist sein Gebot und das verschenkt er. Peschmann, das kannst du nicht kaufen, das kannst du nicht erarbeiten, das kannst du dir nur schenken lassen. So ist unser Gott. Der beugt sich zu dir runter und sagt, ich hab Peschmann lieb. Er ist mein Kind. Ich will ihm ein neues Ansehen geben. Er soll zur Ehre meiner Größe leben. So ist Gott. Er schenkt ein neues Herz. Und nebenbei, ich weiß nicht, wer von euch
sich in dieser Nacht über die Knallerei geärgert hat und war richtig genervt.
Ach, nur, das war Berlin.
Also ich habe früher noch ganz andere Kracher gemacht, da sind die ganz harmlos gewesen. Wir haben die selbst gebaut. Heute würde ich als Terrorist verhaftet, weil die Dinger sind mit Stahlrohren, sind mindestens 25 bis 30 Kilometer hinter dir hergeflogen. Oder Sauerstoff-Acetylen-Gemische in Luftballons. Ehrlich, das sind die Knaller hier alle harmlos. Da fliegt eine Autoscheibe selbst raus, wenn du die zündest. Ganz einfach. Aber ich habe gedacht, wer hat sich aufgeregt und warum eigentlich? Warum ist unser Herz so komisch? Ich brauche ein anderes Herz, dass ich jeden Knallfrosch bei jedem Knall sage, oh Herr, segne ihn, tu ihm mal gut, er versteht nicht, warum das Ganze. Er meint, mit einem Knall wären seine Sorgen weg, aber die sind heute Morgen mit dem dicken Kopf wieder da. Aber Gott geht ja noch ein Stückchen weiter. Er sagt, ich schaffe mir Ehre, indem ich euch einen neuen Geist gebe. Ein Geist, der nach seinen Geboten fragt. Einen neuen Geist. Ich habe nach einer Geschichte überlegt, wie ich das klar machen kann. Manchmal kommt ein junges Ehepaar zu mir und möchten heiraten. Und dann spricht man so, man lernt sich kennen und dann sagen sie, ja, wir sind schon zusammengezogen, weil dann ist die Miete günstiger. Und dann sage ich, naja, schauen wir mal in die Bibel rein, das passt nicht. Und dann gibt es in der Regel lange Diskussionen, die hin und her gehen, ob die Bibel in dem Fall geschichtsmäßig interpretiert werden müsste, ja oder nein. Weil die Bibel gibt nun mal nicht ein absolut exaktes Datum, wann Hochzeit anfängt. Aber sie gibt einen Standard, was Moral und Unmoral angeht. Zucht und Unzucht. Aber ich kann mich daran erinnern, das ist das einzigste Mal, solange ich ein Ehepaar verheiratet habe oder getraut habe, vorgekommen, dass ein junges Paar kam, die hatten sich beide frisch bekehrt. Sie waren beide getauft, ganz neu. Sie hatten aber schon 5 Jahre als Mann und Frau zusammengelebt. Die kommen zur ersten Ehevorbereitungsstunde und sagen, Paul, wir wollen dir sagen, bevor du irgendwas fragst, wir haben uns eine neue Wohnung genommen, wir sind auseinandergezogen, wir wollen erst wieder zusammenkommen, wenn wir den Segen von Gott bekommen haben. Da dachte ich, oh, das ist das, wo ein neuer Geist kommt. Wo ein neuer Geist kommt, wo du nicht diskutieren musst, ob es geschichtlich richtig ist oder nicht. Wo du nicht rumeiern musst. Ich meine, ich eier ja auch immer rum, weil ich dann, okay, wenn ich jetzt diese kleine Sünde noch tue, so eine kleine Notlüge, ach, der Blitz kommt nicht von oben, hier kann ich noch eine Notlüge loslegen. Versteht ihr? So sind wir doch, oder nicht? Seid ihr anders wie ich? Ich will das nicht, aber immer mal wieder passiert mir das. Und dann sagt der Geist, jetzt entschuldigst du dich für die Notlüge. Sag ich, ach, hat doch keiner gemerkt. Ja, so bin ich. Aber ich möchte nicht so bleiben. Deswegen glaube ich, dass der Geist Gottes ganz neu auf mich kommen muss. Dass ich nicht mehr diskutiere, ob er recht hat oder ob ich recht habe. Dass ich nicht mehr geschichtlich interpretieren muss, was richtig und was falsch ist. Ich hasse diese ganzen Diskussionen um eine historische Wahrheit, ja oder nein. Ich frage mich, wie weit kann der Geist Gottes uns noch führen und leiten? Ohne dass ich darüber predigen muss und ohne dass ich darüber was sagen muss. Was wäre, wenn der Geist Gottes so auf uns käme in diesem Jahr, dass wir nach vorne kommen würden und würden sagen, ich bekenne meine Schuld. Ich habe die Anekdote, glaube ich, mal vor einiger Zeit hier erzählt, als die Erweckungsbewegung Ende des 19. Jahrhunderts im Siegerland losging. Da war noch Bergbau unten im Siegerland. Und ich habe dann einen Mann getroffen, der war unten im Bergbau, unten unter Tage. Und unter Tage kommt der Geist Gottes auf ihn. Und ihm wird auf einmal klar, was er für ein Mensch ist. Und dann geht er zu seinem Steiger, zum Vorarbeiter und sagt, darf ich auffahren? Also nicht, ja, also von unter Tage, auch über Tage, ja, ihr versteht das, ja. Ich möchte hingehen und möchte um Vergebung bitten. Ich kann hier unten so nicht weiterarbeiten. Und der Steiger hat ihn gehen lassen. Er hat erst dann Frieden für seine Seele gefunden, nachdem er hingegangen ist und hat sein Leben bereinigen lassen von Gott. Da kam die Überführung mitten im Bergwerk. Man schickte zwei der heiligsten Leute aus dem Siegerland nach Wales in die Erweckung, die lief. Die sollten mal hören, was in Wales passiert. Sie kamen abends spät über einen Hügel runter und unten im Tal war ein kleines Haus erleuchtet, ein Gebetshaus. Und als sie auf dem Hügel waren und sahen, da unten wollen wir hin in das Gebetshaus, wir wollen sehen, was Gott tut, da kam der Geist Gottes über sie und sie haben sich niedergekniet und haben Buße getan für ihre heimlichen Sünden, die sie getan hatten, bevor sie dann in die heilige Atmosphäre reingehen können. Ich erwarte das, wenn der Geist Gottes kommt, der neue geschenkte Geist, kommt mit Feuer her, das brennt Böses weg. Derzeit bin ich immer noch dabei, mich zu kontrollieren, aber ich möchte, dass der Geist auf mich kommt, dass Sündigen keinen Spaß mehr macht. Dass ich nicht mehr über Sündigen predigen muss, sondern dass der Geist Gottes kommt. Ich denke, wir brauchen das und ich möchte das von der Jahreslosung ganz neu erleben. Ich möchte, dass mein steinernes Herz rauskommt und dass wieder ein fleischernes Herz gegeben wird und dass der neue Geist fließen kann. Nicht damit Paul besser wird, sondern dass Gott wieder ganz neu Ehre bekommt. Ich sage euch das, wie dieses Paar auseinandergezogen ist. Das hat mehr Evangelisation gebracht, als wenn du mit 100 Weihnachtsmännern auf den Breitscheidplatz gehst und fängst an, dort zu predigen. Nichts gegen die Weihnachtsmänner auf dem Breitscheidplatz. Aber ich glaube, unser Leben sollte viel mehr Bände sprechen als das, was wir sagen. Und täuschen wir uns nicht, unsere Nachbarn beobachten uns. Was sehen sie an uns? Sehen sie Nächstenliebe, sehen sie Frieden, sehen sie Geborgenheit, sehen sie Vergebung, sehen sie die Gnade Gottes oder was sehen sie an uns? Sehen sie Reinheit? Ich hoffe, dass der Geist neu auf mich kommt. Ich brauche eine Herztransplantation oder ich brauche eine Bearbeitung am offenen Herzen. Nicht damit ich besser werde. Nicht damit ihr noch einen heiligeren Pastor hier stehen habt, sondern dass ihr einen Pastor stehen habt, wo ihr sagen könnt, der ehrt Gott in allem. Und vielleicht ist es manchmal ganz wichtig, dass ich mich runterbeuge und ihr seht, dass ich damit Gott die Ehre gebe. Ich will einen neuen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun, damit er Ehre bekommt. Und letztes, das ist ganz einfach, wie schafft sich Gott die Ehre? Ach, Neuschwanstein, er war schon mal da, ist echt, ist hammermäßig, dieses Castle oder dieses Schlösschen. Vers 28 steht, und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ich glaube, wenn das in der Jahreslosung umgesetzt wird von dem großen Gott, der uns sieht, werden die Kirchen wieder voll werden, ohne dass wir spezielle Veranstaltungen machen. Es beginnt damit, dass Gott sich Ehre schaffen will. Es beginnt damit, dass Männer, ganze Kerle sagen, ich will mich taufen lassen. Ich will ganz neu in seine Gegenwart hineinkommen. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Beschmarrn, ich bin tief bewegt, dass ich dabei sein darf, wenn du getauft wirst, dass ich dabei sein darf, wenn ein neues Leben beginnt. Es berührt mein Herz sehr und es ist ein Zeichen für die ganze Gemeinde, die sagt, ich muss wieder neu ein fleischernes Herz haben und ich brauche diesen Geist. Ich würde mit euch gerne einen Moment stille sein, darf das Lobpreisteam schon mal bitten, dass sie nach vorne kommen. Weil ich muss einmal noch da rein, mich umziehen, damit ich nicht so ganz mit den Straßenschuhen und so wie ich bin ins Wasser gehe. Wer will, darf noch ein bisschen nach vorne kommen. Komm du doch auch nach vorne zu deinen persischen Freunden. Komm, hier vorne ist noch Platz, dass du sehen kannst, wie er getauft wird.